SRF 1.
Uhr, Rendezvous, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Wettrüsten mit den zerstörerischsten Waffen. Alle 9 Atommächte modernisieren ihre nuklearen Bestände und stocken zum Teil auf.
All the 9 states that own nuclear weapons, all 9 are in one sense or another modernizing and some are expanding their forces.
Sagt der Direktor des Friedensforschungsinstituts SIFRI, Dan Smith. Sorgen macht sich auch der Hamburger Friedensforscher Ulrich Kühn.
Natürlich sehen das auch andere Länder, was die Russen da machen, wie beispielsweise Taiwan in Ostasien, werden sich Gedanken machen, ob sie nicht vielleicht selber aufrüsten müssen.
Unsere Zukunft mit einer größeren Bedrohung durch Atomwaffen, unser Tagesgespräch um 1. Gerettet oder verschleppt? Die 21-jährige Polina erzählt, wie sie mit der Familie aus Mariupol fliehen wollte und in Russland landete. Macrons Kurs oder ein linker Weg? Bei der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich führen 2 Blöcke. Wir haben auf den Boulevard von Paris Reaktionen gesammelt. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Karin Britsch. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, verzichtet auf eine 2. Amtszeit. Bachelet hat ihren Verzicht auf eine Kandidatur zum Auftakt der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf gemacht. Und sie nannte dabei, Zitat, persönliche Gründe, die sie dazu bewogen hätten. Die UNO-Menschenrechtskommissarin war jüngst in die Kritik geraten für ihre Reise nach China. Sie hatte dort im Mai die Provinz Xinjiang besucht, ohne die Lage der uigurischen Minderheit anschließend zu thematisieren. Millionen Uigurinnen und Uiguren werden in China in Camps festgehalten und laut Aktivistinnen und Aktivisten gefoltert und umerzogen. In die Ukraine. Umkämpft ist die Stadt Sjewjerodonetsk seit längerem. In den letzten Tagen haben sich die Kämpfe weiter intensiviert. Jetzt meldet der ukrainische Generalstab, russische Truppen hätten die ukrainische Armee aus dem Zentrum der Stadt vertrieben, aber die Kämpfe würden weitergehen. Einige Stunden zuvor hatte Präsident Volodymyr Zelensky erklärt, im strategisch wichtigen Sjewjerodonetsk werde buchstäblich um jeden Meter gekämpft. Am Wochenende hieß es, die Ukraine kontrolliere noch rund ein Drittel der Stadt im Gebiet Luhansk im Osten des Landes. In die Schweiz. Der Bund will Kinder und Jugendliche stärker in die neue Tabakprävention mit einbeziehen. Davon erhoffe man sich eine bessere Wirkung, schreibt der sogenannte Tabakpräventionsfonds in einer Mitteilung. Neu wird im Internet eine Art Plattform aufgebaut, auf welcher die Jungen ihre Ideen und Vorschläge präsentieren und auch gemeinsam diskutieren können. Laut aktuellen Erhebungen rauchen in der Schweiz knapp 23% der Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren und 2/3 der erwachsenen Raucherinnen und Raucher haben in der Jugend mit dem Tabakkonsum begonnen. Rita Famos bleibt Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Die 56-jährige Theologin ist an der Synode in Sitten wiedergewählt worden, wie die evangelische Kirche Schweiz mitteilt. Famos hatte das Amt im November 2020 übernommen als Nachfolgerin von Gottfried Locher. Dieser war nach einer Beschwerde unter anderem wegen Machtmissbrauch zurückgetreten. Famos ist die erste Frau an der Spitze der evangelisch-reformierten Landeskirche. Die Schweizerische Friedensbewegung kritisiert die geplante Erhöhung des Armeebudgets. Stattdessen solle mehr Geld in die Bereiche Gesundheit und Bildung fließen, schreibt die Bewegung. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs hat das Parlament einen Vorstoß angenommen, wonach die Verteidigungsausgaben in den nächsten 7 Jahren schrittweise erhöht werden sollen. Von heute 5,4 Milliarden Franken auf bis zu 9 Milliarden Franken pro Jahr. Durch die Mehrausgaben würde sich die Sicherheitslage der Schweiz nicht verbessern, argumentiert die Friedensbewegung. Der Wolf, der im März im Kanton Graubünden geschossen wurde, fiel auf. Er hatte ein besonders helles Fell. Jetzt zeigt sich, das Tier stammt aus einer Paarung zwischen einem Wolf und einem Hund. Das sei das Resultat von Untersuchungen in einem Labor in der Westschweiz, teilt das Bündneramt für Jagd und Fischerei mit. Es sei das erste Mal, dass in der Schweiz ein sogenannter Wolf-Hund-Hybrid nachgewiesen werden könne. Dieser sei vermutlich aus Italien eingewandert. Wichtig, laut den Behörden, ist es, dass solche Hybridtiere erlegt werden. Sie sollten sich nicht vermehren, denn das könnte sich langfristig negativ auf die Wolfpopulation auswirken. Es bleibt das Wetter. Heute Nachmittag hört es auch in den Voralpen auf zu regnen, sonst ist es ziemlich sonnig bei 24 Grad. Im Süden gibt es 30 Grad. Morgen geht es dann meist sonnig weiter und es wird sommerlich warm mit rund 26 Grad im Norden. Im Süden hat es morgen zunächst einige Wolken, tagsüber ist es dann ebenfalls meist sonnig mit ein paar Quellwolken an den Bergen. Im Süden gibt es bis zu 29 Grad.
Seit der verklausulierten Drohung Russlands, im Notfall Atomwaffen einzusetzen, schwebt die Angst vor dem Atompilz über der Welt. Auch wenn Experten nicht davon ausgehen, dass Putin tatsächlich einen Atomangriff befehlen würde, ist das Risiko eines Atomkriegs größer als auch schon. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI spricht von einer neuen atomaren Aufrüstung mit noch zerstörerischeren Atomwaffen. Fredrik Steiger.
Der Aufbau und die Modernisierung von Atomwaffen ist nicht etwas, das über Nacht passiert. Deshalb lassen sich Trends recht frühzeitig erkennen, sagt Dan Smith, der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI.
Nuclear force development takes a long time.
Forscherinnen und Forscher können schon jetzt absehen, dass sich die Welt zügig auf eine Phase markanter atomarer Aufrüstung zubewegt. Besonders besorgniserregend sei, so Smith, dass erstmals nach langer Zeit die Zahl der operationellen, also sehr kurzfristig einsetzbaren Atomsprengköpfe steige.
The worrying thing in our most recent report on the numbers was that we saw an increase for the first time in many years.
Und dies vor dem Hintergrund sehr hoher geopolitischer Spannungen.
Especially if you look at the overall geopolitical context, which is unfavorable.
Tatsächlich rüsten zurzeit sämtliche neuen Atommächte atomar auf.
All the nine states that nuclear weapons. All nine are, in one sense or another, modernizing and some are expanding their forces.
Russland und die USA, die zusammen 90% aller Atombomben weltweit besitzen, tun das nicht primär zahlenmäßig, hingegen indem sie ihre Nuklearwaffen modernisieren und somit noch zerstörerischer machen. China baut hunderte von neuen Raketensilos, wie auf Satellitenaufnahmen zu erkennen ist. Indien und Pakistan entwickeln neue Trägersysteme. Israel modernisiert sein Arsenal ebenfalls und Nordkorea hat die Zahl seiner Atomsprengköpfe in kurzer Zeit auf 20 erhöht und besitzt spaltbares Material für weitere 30. Frankreich baut neue Atom-U-Boote, Großbritannien setzt sich höhere Obergrenzen für Atombomben. Nicht nur die Arsenale wachsen, auch die Rhetorik, was Nuklearwaffen betrifft, wird schärfer. Am weitesten heraus lehnt sich Russlands Diktator Wladimir Putin. Man gewinne den Eindruck, die verheerendste aller Waffen sei etwas ganz Normales, klagt Beatrice Fien, die mit ihrer weltweiten Kampagne gegen Atombomben den Friedensnobelpreis bekommen hat.
We just think that the strongest military and weapons is just a normal way of life these days.
Kommende Woche treffen sich in Wien die Vertragsstaaten des UNO-Atomverbotsvertrags, dem jedoch die Atomstaaten selber nicht beigetreten sind. Im Spätsommer ist dann in New York die Überprüfungskonferenz des Atomsperrvertrags von 1970 geplant. Beides wären Gelegenheiten für einen neuen Anlauf zur atomaren Abrüstung, aber in beiden Fällen sind kaum Erfolge abzusehen. Beatrice Fien hofft zumindest auf ein Signal.
To have the majority of states in the world stand up and say we reject this, we are not going down this path again, we are not passive bystanders.
Die große Mehrheit von Staaten, die Atombomben ablehnen, sollten aufstehen und laut und deutlich sagen, man dürfe nicht erneut den Weg zur atomaren Aufrüstung beschreiten. Doch die Gefahr ist groß, dass das wohlfeile Forderungen bleiben. Denn die jüngste SIPRI-Studie zeigt, der Trend läuft in die falsche Richtung.
Fredrik Steiger. Im Tagesgespräch vertiefen wir das Thema atomare Aufrüstung mit Ulrich Kühn, dem Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg um eins. Und vor eins erwarten Sie noch diese Themen. Geflüchtet aus Mariupol vor der russischen Armee, evakuiert aus der Stadt nach Russland und nochmals geflüchtet nach Estland, Eins dieser Schicksale aus dem Ukraine-Krieg, gleich als nächstes. Der zivile Flughafen von Damaskus ist geschlossen, offenbar wegen Angriffen der israelischen Armee. Wir klären. Die Pariserin hofft auf Emmanuel Macrons Partei, die Bretonin wünscht sich ein starkes Gegengewicht im Parlament. Stimmen aus Paris nach dem ersten Wahlgang zu den Parlamentswahlen. Und Entwarnung: Nur sehr wenige Menschen in der Schweiz müssen IV beziehen wegen Long-Covid. Die Geschichte kurz vor eins im Rendezvous. Die Vorwürfe sind heftig und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wiederholte sie kürzlich wieder in einer Rede. Russland verschleppe gewaltsam Erwachsene und Kinder aus der Ukraine nach Russland. Das sei ein Kriegsverbrechen, so Zelensky. Aus Moskau hingegen heißt es, man rette bedrohten Zivilisten aus der Ukraine das Leben. Von Deportationen könne keine Rede sein. Was sicher ist, mehr als 1 Million Menschen aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn auf der Flucht vor dem Krieg ausgerechnet in Russland gelandet. Wie die Familie Kowalewski aus Mariupol. Tochter Polina hat Auslandredaktorin Judith Huber ihre Geschichte erzählt.
Dieses fröhliche Lied stellte Polina Kowalewskaja vor 2 Jahren ins Netz. Ein Konzert der musikbegeisterten Familie, aufgenommen in ihrer Wohnung in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Damals war die Welt der jungen Frau noch in Ordnung. Heute gibt es die Wohnung nicht mehr. Ihre Heimatstadt ist zerstört, von russischen Truppen besetzt. Und die 21-Jährige hat mit ihren Eltern und den 2 Schwestern Zuflucht in Estland gefunden. Nach einer Odyssee, die sie und ihre Familie unfreiwillig über Russland führte. Polina Kowalewskaja erzählt am Telefon, wie ihre Familie in Mariupol nach Kriegsbeginn zuerst aus ihrer Wohnung und dann von einem Gebäude ins andere floh. Unser erster Zufluchtsort geriet in Brand und wir flohen unter Beschuss in ein anderes Gebäude. Wir lebten ein paar Tage dort, dann wurden wir bombardiert und überlebten nur mit Glück. Schließlich flohen wir in das Krankenhaus und dann begannen die Russen auch das Krankenhaus aus Panzern zu beschießen. Zuerst hätten die russischen Truppen die anderen Teile des Krankenhauses beschossen, dann aber auch den Flügel, in dem die Familie Zuflucht gesucht hatte. Die Soldaten kamen ins Gebäude, durchsuchten zuerst die oberen Stöcke und dann den Keller, wo wir Zuflucht gesucht hatten, und sahen, dass wir Zivilisten sind und sagten, ihr könnt wegfahren. Wohin? Das wurde ihnen zunächst nicht gesagt. Aber die junge Frau meint, die einzige Möglichkeit wegzukommen war über das von Russland besetzte Territorium und dann nach Russland. Wenn wir die Wahl gehabt hätten, auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu fliehen, dann hätten wir das getan. Aber das war nicht möglich. Und so saßen sie in ein Fahrzeug, das sie zuerst in Zeltlager auf dem Gebiet der selbsternannten Volksrepublik Donetsk brachte, wenig Tage später dann in die südrussische Stadt Taganrog. Sie wurden befragt, sodann verpflegt, konnten endlich wieder eine Dusche nehmen. Doch etwas machte die junge Frau stutzig. Sie haben alles auf Video aufgenommen, wie sie die Leute wegbringen, wie sie Medikamente verteilen, wie sie Essen ausgeben. Als die ukrainischen Soldaten uns halfen, haben sie das nie gefilmt. Von den Russen aber wurden wir dauernd gefilmt, wie Äffchen. Deshalb meint sie, sie kamen, um zu töten. Aber gleichzeitig gibt es bei ihnen diese starke Propaganda. Sie rechtfertigen das Töten damit, dass sie uns retten wollen, uns beschützen. Ich denke, sie haben uns rausgeholt, um zu demonstrieren, dass sie auf der Seite des Guten sind, dass sie uns befreit und beschützt haben. Von Taganrog ging es dann mit Bussen in die nahe Stadt Rostov am Don. Von dort sollte ein Bus sie nach Wladikawkas, in die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Nordossetien, bringen. Warum? Das wurde ihnen nicht gesagt. Tatsache ist, die geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen werden in Aufnahmezentren in ganz Russland verteilt. Manche der Zentren befinden sich in abgelegenen Gebieten. Einige der Geflüchteten bleiben dort, suchen Arbeit. Andere wollen nur noch weg aus dem Land des Aggressors. Wieder andere bleiben hilflos und traumatisiert in den Aufnahmelagern und sind von Hilfe abhängig. Der Familie von Palina Kowaljowskaja gelang es, sich in Rostow mit Hilfe von Freunden abzusetzen und sich anschließend, mit der Hilfe von russischen Freiwilligen, nach St. Petersburg durchzuschlagen. Von dort ging es schließlich über die Grenze nach Estland. Die russischen Grenzbeamten lassen in der Regel diejenigen Flüchtlinge passieren, die Dokumente vorzeigen können. In Estland wurden die Kowaljowskis von einer Familie aufgenommen. Palina sagt, sie selber habe vor, nach Spanien zu fahren. Die Schwestern seien an der Universität und lebten in einem Studentenheim. Die Eltern hätten eine Arbeit gefunden und möchten in Estland bleiben. Sie aber wolle weg. Ins besetzte Mariupol zurück ist keine Variante. Und auch sonst ist es der Familie zu unsicher in der Ukraine. Die traumatischen Kriegserfahrungen wirken nach. Die Odyssee der Familie, so scheint es, ist noch nicht zu Ende.
Die Geschichte einer Flucht, aufgezeichnet von Judith Huber. Auf der Homepage der syrischen Fluggesellschaft Syrian Air wird Passagieren mitgeteilt, bis auf Weiteres könne der Flughafen Damaskus nicht mehr angeflogen werden. Seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien vor 11 Jahren ist der Flugverkehr nach Damaskus ohnehin stark eingeschränkt. Auch weil die syrische Fluggesellschaft mit internationalen Sanktionen belegt ist. Am vergangenen Freitag musste er jedoch nach einem mutmaßlich israelischen Bombenangriff ganz eingestellt werden. In den vergangenen Monaten haben Angriffe auf Ziele in Syrien stark zugenommen. Ebenso kamen in Iran einige hochrangige Wissenschaftler und Militärs unter mysteriösen Umständen ums Leben. Was steckt dahinter? Das versuchen wir mit unserer Nahost-Korrespondentin Susan Brunner zu klären. Susan Brunner, zunächst, was weiß man über die Schäden am Flughafen in Damaskus?
Ja, zunächst sprach das syrische Transportministerium gestern von erheblichen Schäden an der nördlichen Start- und Landebahn und dem Terminal 2-Gebäude. Die nördliche Piste war übrigens die einzige, die in Damaskus noch in Betrieb war, weil die südliche Piste seit letztem Jahr nach einem ähnlichen Luftangriff schwer beschädigt und nicht wieder geflickt wurde. Flüge nach Damaskus werden im Moment auf den Flughafen in Aleppo umgeleitet. Der liegt rund 300 Kilometer Luftlinie von Damaskus entfernt, also vergleichbar mit der Distanz zwischen dem Flughafen Genf und dem Flughafen Zürich. Der Flughafen Damaskus werde noch mindestens eine Woche, wenn nicht länger, außer Betrieb sein, sagen die syrischen Behörden.
Praktisch alle Medien berichten, Israelis hätten den Flughafen in Damaskus bombardiert. Stimmt das?
Israel hat diesen Luftangriff nicht kommentiert, wie andere solche Angriffe in der Regel auch nicht. Sporadisch haben jedoch hochrangige israelische Offiziere Hunderte von Luftangriffen auf Syrien öffentlich zugegeben. Und die israelische Regierung betont immer wieder, sie werde nicht zulassen, dass Iran seine militärische Macht in Syrien ausbaue, um von dort aus Israel anzugreifen. In diesem Jahr haben die Meldungen über israelische Luftangriffe in Syrien stark zugenommen. Und laut Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien, die seit Jahren Fakten über Tod und Zerstörung in Syrien von allen Seiten sammelt, wurde ein Teil des Flughafens in Damaskus für den Empfang hochrangiger iranischer Besucher benutzt, ebenso als Lager für Waffen aus Iran. Auch wenn Israel den jüngsten Luftangriff nicht kommentiert, es ist klar, dass dieser den Flughafen als Waffenumschlagsplatz zwischen Iran, Syrien und Libanon lahmlegen sollte.
Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat kürzlich gewarnt, Iran könnte schon bald Atomwaffen herstellen. Die Gespräche um ein erneutes Atomabkommen mit Iran scheinen also am Ende. Hängt diese Zunahme mutmaßlicher israelischer Angriffe auf Ziele in Syrien auch damit zusammen?
Da gibt es sicher einen Zusammenhang. Bis jetzt ist Israel ja die einzige Atommacht in der Region. Sollte es seinem Todfeind Iran gelingen, Atomwaffen zu bauen, wäre das für die ganze Region verheerend. Es ist klar, dass Israel das unter allen Umständen verhindern will. In den letzten Tagen und Wochen kam es zu einer Serie von mysteriösen Todesfällen in Iran, von einem Anschlag bis zu einem seltsamen Autounfall, getötet wurden iranische Wissenschaftler oder Militärs. Und das Timing ist wohl kein Zufall und hat mit der Warnung zu tun, Iran könnte bald Atomwaffen bauen. Dass in Iran innerhalb der letzten 24 Stunden gleich zwei wichtige Männer unter ungeklärten Umständen umgekommen sind und der Flughafen in Damaskus außer Betrieb gesetzt wurde, ist auffällig, aber eben wie fast immer kein Kommentar von offizieller Seite in Israel.
Dass der syrische Präsident Bashar al-Assad noch an der Macht ist, verdankt er sowohl Iran als auch Russland. Nun hat Russland Israel ungewöhnlich scharf wegen der Bombardierung des Flughafens in Damaskus kritisiert. Bahnt sich da eine Krise an zwischen den israelisch-russischen Beziehungen?
Diese Beziehungen sind schon mit dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine angespannter geworden, denn Israel hat sich bisher nicht klar auf Russlands Seite gestellt, was Moskau verärgert hat. Russland hat dann auch schon gedroht, kein Auge mehr zuzudrücken, wenn Israel Ziele in Syrien bombardiert. Mit der Bombardierung des Flughafens in Damaskus ist Israel nach russischer Ansicht zu weit gegangen, denn für Moskau ist klar, es war Israel. Und Israel hat ja erst kürzlich die größte Militärübung seiner Geschichte durchgeführt, bei der Angriffe auf Iran und iranische Ziele außerhalb Irans geübt, respektive simuliert wurden.
Russland ist ja im Moment mit dem Krieg in der Ukraine absorbiert. Nützt das jetzt Israel aus oder macht sich das Land Sorgen, Russland könnte in Syrien den Einfluss Irans nicht mehr im Zaum halten wie bisher?
Ich denke, Israel traut Russland nicht recht, wenn es um seine Sicherheitsinteressen in Syrien geht. Bis jetzt hat Russland dafür gesorgt, dass sich die von Iran finanzierten bewaffneten Gruppierungen wie die Hisbollah nicht ungehindert in Syrien ausbreiten konnten. Nun fragt sich Israel jedoch, wie wichtig ist Russland sein Engagement in Syrien noch, wenn es mit dem Krieg in der Ukraine absorbiert ist? Und Israel kann nicht riskieren, lange auf eine Antwort zu warten, denn Teheran befehligt bewaffnete Gruppierungen im Irak, in Syrien und in Libanon mit dem erklärten Ziel, Israel von der Landkarte zu tilgen. Aber nicht nur Israel fühlt sich von der schiitischen Großmacht Iran bedroht. Die Golfstaaten und Jordanien denken zusammen mit den USA laut über eine gemeinsame Luftabwehr zusammen mit Israel gegen iranische Angriffe nach.
Danke für diese Einordnung, für dieses größere Bild, Susan Brunner in Amman. Es wird eng für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Nach der ersten Runde der Parlamentswahlen liegen seine Wahlallianz Ensemble und das linke Wahlbündnis praktisch gleich auf. Sollte Macrons Bündnis eine Mehrheit im Parlament der Nationalversammlung verfehlen, würde es für den Präsidenten schwieriger zu regieren. Noch etwas fällt nach gestern auf. Das rechte Rassemblement National von Marine Le Pen schneidet schlechter ab als sie selbst bei der Präsidentschaftswahl. Entscheidend ist nun der zweite Wahlgang nächstes Wochenende. Was meint die Bevölkerung in Paris zu diesen Aussichten? Daniel Voll hat sich umgehört.
Das Lokal bei der Metrostation Lourmel im 15. Arrondissement ist am frühen Vormittag nur schwach besetzt. Umso lauter dröhnt die Musik aus den Lautsprechern. Laurent, Anfang 30, steht mit einer Kollegin an der Bar. Dass Präsident Macrons Allianz und das Linksbündnis praktisch gleich aufwiegen, habe ihn enttäuscht.
Non, bah, moi, je trouverais ça dommage qu'il n'y ait pas la majorité présidentielle pour pouvoir faire quelque chose.
Es wäre schade, wenn Präsident Macron im Parlament nicht über eine absolute Mehrheit verfüge und so kaum konkrete Projekte umsetzen könne. Mit einer Minderheit wäre der Handlungsspielraum Macrons stark eingeschränkt.
Je pense qu'il risque d'être un peu bloqué dans certaines actions, ce qui serait dommage pour beaucoup de choses.
Corinne, Anfang 50, sitzt unweit davon allein an ihrem Tisch. Sie hat bei den Präsidentenwahlen für Emmanuel Macron gestimmt und bei der Parlamentswahl gestern dann für die Linksallianz.
Il faut qu'ils prennent compte un peu de ben, la réalité du terrain. Et des attentes des Français qui sont ben, qui ont voté pour lui.
Es brauche ein Gegengewicht zu Macron, sagt Corinne, die nicht in Paris lebt, sondern in der Bretagne. Präsident Macron kenne die Lebensrealität und täglichen Nöte der Bevölkerung zu wenig.
vor allem nicht auf dem Land. Er kümmere sich auch zu wenig um die Erwartung all jener, die ihn vor 5 Jahren gewählt hätten, weil sie weder für die Rechtsaußen Marine Le Pen noch für den Linken Mélenchon stimmen mochten und enttäuscht seien wie sie. Es dürfe nicht mehr alle Macht in einer Hand liegen, es brauche ein Gegengewicht. Auch wenn Linksbündnis und Macrons Allianz im ersten Wahlgang ungefähr gleich viele Stimmen erhalten haben, die Prognosen sehen Macrons Allianz im Parlament weiterhin als stärkste Kraft. Aber eine absolute Mehrheit ist nicht gesichert und wenn, dann nur knapp, sodass der Präsident im Parlament auf Koalitionen angewiesen wäre. Dies wäre dann die Hoffnung von Marie-Josée, die auf der Terrasse zur Straße setzt. Die Allianz von Präsident Macron habe viele Stimmen gemacht, aber er sei es recht, wenn er nicht über alle Macht im Staat verfüge. Denn sie sei nicht mit allem einverstanden und hätte gerne ein Gegengewicht. Aber mit dem Linksbündnis sei sie überhaupt nicht einverstanden. Sie hoffe mehr auf eine starke Vertreterin der konservativen Républicains, die Macron nicht unbedingt blockieren, aber zu Kompromissen in ihrem Sinn bringen könnten. Bis zum Wahlgang in einer Woche bleibt vieles offen, denn theoretisch haben alle Parteien noch Stimmenpotenzial. Die Wahlbeteiligung blieb unter 50%, dies gab es in Frankreich seit Ende der 50er Jahre nicht mehr.
Die Pandemie. Als sie abzuklingen begann, wuchs die Sorge, viele Menschen würden wegen Long-Covid arbeitsunfähig und müssten Invalidenrente beziehen. Jetzt zeigt sich, die Sorge war nicht begründet, so der Stand heute. Nur 2% aller IV-Renten werden derzeit wegen Long-Covid-Symptomen gesprochen. Caroline Türkauf.
Derzeit melden sich Patienten wegen chronischer Müdigkeit oder Muskelschmerzen bei den IV-Stellen, die während der ersten Corona-Wellen erkrankten. In der Südschweiz waren das besonders viele. Wer deswegen von einer Schwemme von Tessiner IV-Anträgen ausgeht, täuscht sich. Im Tessin haben im letzten Jahr 50 Personen einen Antrag wegen den Folgen ihrer Covid-Erkrankung gestellt. Nur eine Handvoll erhielten bisher eine IV-Rente. Und das Tessin tickt nicht anders als der Rest der Schweiz, sagt Florian Steinbacher, Präsident der Nationalen IV-Stellenkonferenz.
Diese tiefe Zahl erstaunt mich nicht. Das entspricht den Zahlen, die wir auf nationaler Ebene auch beobachten können. Das ist repräsentativ.
Schweizweit haben letztes Jahr knapp 1800 Menschen, die an Covid erkrankt sind, einen Antrag für eine IV-Rente gestellt. Steinbacher präzisiert.
Jetzt muss man allerdings wissen, dass das nicht alles Long-Covid-Fälle sind, sondern sämtliche Fälle, die in irgendeiner Art und Weise in einem IV-Verfahren waren und dann eine Covid-Erkrankung hatten. Das können also auch Fälle sein, die mit Covid, aber nicht wegen Covid bei der IV waren.
Seit Anfang Jahr würden die Patienten, die ausschließlich an den Folgen einer Covid-Erkrankung leiden, gesondert erfasst. An den tiefen Fallzahlen ändere das aber nichts, sagt IV-Chef Steinbacher. Bisher hätten rund die Hälfte der Antragstellerinnen finanzielle Zuschüsse erhalten, also 900. Die meisten davon für ihre berufliche Wiedereingliederung. Eine richtige IV-Rente bekommen nämlich nur ganz wenige.
Momentan sind es so ungefähr 60.
Chantal Britt, die Präsidentin der Patientenorganisation Long Covid Schweiz, ist seit kurzem eine Antragstellerin für eine IV-Rente wegen den Langzeitfolgen von Covid. Und sie zweifelt die aktuellen IV-Zahlen an.
Das ist die Spitze des Eisbergs. Man hat in den letzten 2 Jahren relativ viel gelernt, aber das hat sich noch nicht wirklich niedergeschlagen in der Begutachtung von diesen Fällen. Ich glaube nicht, dass die repräsentativ sind für die vielen Fälle, die wir sehen. Ich denke auch, dass noch einige von diesen Fällen, die wir jetzt sehen, Leute sind, die hospitalisiert waren und wo der Fall auch relativ klar ist. Die nicht hospitalisierten Fälle, das sind die schwierigeren Fälle, wo man dann nicht unbedingt was nachweisen kann.
In den Augen von Chantal Pritt ist Long-Covid das neue Schleudertrauma. Eine Schmerzkrankheit, die nicht einfach beweisbar ist und darum für die Betroffenen die Chance auf eine IV-Rente klein macht. Darauf angesprochen betont IV-Chef Steinbacher.
bei diesen unklaren Beschwerdebildern hilft uns eben die Rechtsprechung insofern, dass Sie gesagt haben, wir müssen Standardindikatoren anwenden und das wird eben dann getan. Systematisch für alle gleich, ob das jetzt Covid ist oder eine andere Pathologie.
Steinbacher geht derzeit nicht davon aus, dass die Zahl der IV-Renten aufgrund von Long-Covid künftig stark steigen wird. Ein Grund für seinen Optimismus sind die Long-Covid-Medikamente, die entwickelt werden, um Menschen wie Chantal Pritt zu helfen. Die Präsidentin der Patientenorganisation Long-Covid-Schweiz meint mit Blick in die Zukunft:
Ich glaube, weil die Forschung noch fehlt und weil die Erkenntnisse fehlen, haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Aber das wird jetzt kommen. Und ich hoffe schwer, dass wir auch die Gelder in die Hand nehmen, um diese Erkrankung auch entsprechend zu erforschen. Ich meine, wir können nicht einfach weiterhin zugucken, wie ein Großteil der arbeitsfähigen Bevölkerung behindert wird und wir tun nichts.
Bis also klar ist, dass es eine wirksame Behandlung gibt für Long-Covid-Patienten, werden die nackten Zahlen der Invalidenversicherung weiterhin zu reden geben.
Caroline Türkauf, Rendezvous 13 Uhr. Vom Friedensforschungsinstitut SIPRI kommt eine deutliche Warnung. In den nächsten 10 Jahren könnte es zum atomaren Wettrüsten kommen. Im Tagesgespräch ordnet Friedensforscher Ulrich Kühn die nukleare Bedrohungslage ein. Im ersten und vierten, nach den Schlagzeilen mit Karim Ritsch.
Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet verzichtet auf eine zweite Amtszeit. Sie nannte dafür persönliche Gründe. Bachelet hatte jüngst starke Kritik geerntet. Sie war in die chinesische Provinz Xinjiang gereist, in der die unterdrückte Minderheit der Uigurinnen und Uiguren lebt. Und Bachelet hatte sich nicht zu deren Menschenrechtslage geäußert. Im deutschen Bistum Münster hat es deutlich mehr Missbräuche an Minderjährigen gegeben, als bisher bekannt war. Auch waren mehr Täter involviert. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Universität Münster. Laut der Studie waren in den letzten 70 Jahren auf Opferseite bis zu 6000 Minderjährige betroffen und bei den Tätern waren es rund 200. Der Bund will Kinder und Jugendliche stärker in die neue Tabakprävention einbeziehen. Sie sollen ihre Ideen und Vorschläge auf einer Plattform im Netz einbringen können. Davon erhoffe man sich eine bessere Wirkung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.